Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Warum lebendige Böden so wichtig sind, hören Sie gleich von Michael Berger vom WWF. Heute ist der Welttag gegen Wüstenbildung und Dürre. Nach Holzeinschlag und Borkenkäfer ist Trockenheit nun auch ein Problem in Polens Urwald Białowieża. Dass 2018 die kalifornische Stadt Paradise abbrannte, ist eingestandene Schuld des Stromanbieters. Sollen bienengiftige Neonicotinoide ausnahmsweise für die Anbauer von Zuckerrüben erlaubt sein? Eigentümer zweiter Klasse, das Wohneigentumsgesetz wird überarbeitet und im Verbrauchertipp befassen wir uns mit dem Digitalisieren alter Dias. Weite Teile der Landoberfläche auf der Erde verwandeln sich allmählich in Wüsten, wo fast keine Pflanzen wachsen. Und das beeinflusst und bedroht Natur, Landwirtschaft und Klima. Dass das Problem groß ist, zeigt die Tatsache, dass es einen Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre gibt, den 17. Juni. Heute also. Wenn lebendige Böden innerhalb kurzer Frist verwüsten und großen Schaden nehmen, hat das immer etwas mit dem Einfluss des Menschen zu tun. Michael Berger ist Referent für nachhaltige Landwirtschaft und Landnutzungswandel beim World Wide Fund for Nature, WWF, und ich fragte ihn heute Vormittag, wie wir lebendige Böden töten.
Töten ist natürlich ein ziemlich drastisches Wort. Man spricht vielleicht besser von Schwächen oder Schädigen. Aber es stimmt schon, der Boden lebt. Er ist voller kleiner Tierchen, Bakterien, Pilzen, Regenwürmern oder auch im größeren Maßstab dann Feldhamstern und Mäusen. Die sind alle wichtig, damit der Boden seine Funktionen erfüllen kann. Bodenfunktionen sind beispielsweise die Grundlage unserer Lebensmittelproduktion, aber sie speichern und reinigen auch Wasser. Sie speichern Kohlenstoff, was im Zuge des Klimaschutzes besonders wichtig ist, und sie sind auch Lebensraum. Wir schädigen oder schwächen unsere Böden, zum Beispiel indem wir sie zu intensiv nutzen, zu viel Chemie einsetzen, den Nährstoffhaushalt durch intensive Düngung stören oder ihn durch schwere Maschinen verdichten. Hinzu kommt noch die Flächenversiegelung, das heißt, Boden wird zu betoniert und asphaltiert, um ihn für Siedlungs- und Verkehrsflächen zu nutzen. Das geschieht doch in einem relativ großen Maßstab. Allein in Deutschland sprechen wir hier von etwa 80 Fußballfeldern, die so täglich verloren gehen. So schädigen oder schwächen wir unsere Böden langfristig, und ein kaputter Boden, der mal degeneriert ist, lässt sich eigentlich nicht mehr wiederherstellen.
Wenn wir davon ausgehen, dass ein verändertes Klima zu häufigeren Dürreperioden oder Unwettern mit Starkregen führt, kommt das als Belastung ja auch noch dazu. In einem Fall weht der fruchtbare Boden weg, im anderen wird er weggeschwemmt. Wie lässt sich das verhindern?
Die Erderhitzung macht auch den Böden in Deutschland und in Europa sehr zu schaffen. Man geht davon aus, dass in Deutschland allein durch Wind- und Wassererosion jährlich etwa bis zu 10 Tonnen Ackerboden pro Hektar verloren gehen. Das ist 1 Kilogramm pro Quadratmeter, also eine ganze Menge, wenn man sich das mal für mehrere Jahre überlegt. Aber in der Landwirtschaft gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen, die man zum Schutz vor diesen Verlusten durchführen kann. Das sind beispielsweise eine ganzjährige Bodenbedeckung. Das heißt, der Ackerboden ist im Sommer wie im Winter mit einer Pflanzendecke bewachsen, die den Boden schützt. Eine andere Maßnahme sind vielfältige Fruchtfolgen. Das heißt, generell mehr Vielfalt auf dem Acker, also der Anbau von unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Nährstoffbedarfen, mit unterschiedlichen Wurzeltiefen und Strukturen. Das sorgt eben dafür, dass der Boden gut durchwurzelt ist. Die Wurzeln sorgen für eine bessere Wasserinfiltration und bringen gleichzeitig auch Kohlenstoff in den Boden, der ja ein wichtiger Bestandteil des Humus ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine schonende Bodenbearbeitung, denn der Einsatz von Pflug oder anderer intensiver Bodenbearbeitung führt dazu, dass der Boden sozusagen einmal umgedreht wird. Somit wird die gewachsene Bodenstruktur zerstört und auch viele Regenwürmer gehen dabei leider drauf. Und Regenwürmer, das ist ja allgemein bekannt, sind absolut essentiell beim Bodenschutz, denn auch sie sorgen für eine gute, krümelige Bodenstruktur, halten den Boden zusammen und verbessern auch Wasserinfiltration und Humusanreicherung.
Die Menschheit wächst weiter, aber die für den Anbau von Nahrungspflanzen nutzbare Fläche, die schrumpft. Kann jeder Einzelne mit seinem Konsumverhalten, mit seinem Einkaufsverhalten gegen die Wüstenbildung angehen?
Ja, in der Tat. Also hier ist auf Konsumerseite sicherlich in erster Linie der reduzierte Fleischkonsum zu nennen. Das heißt, in Deutschland essen wir im Durchschnitt immer noch 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Laut aktuellem Ernährungsbericht der Bundesregierung geht dieser Fleischkonsum zwar zurück, aber es ist noch viel zu viel, wenn wir uns den Ressourcenverbrauch anschauen. Das ist für die Produktion von tierischen Proteinen, also von Fleisch beispielsweise, ein Vielfaches an Wasserfläche und Energie notwendig als für pflanzliches Protein. Aber wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, sollte am besten weniger Fleisch essen und darauf achten, dass es nachhaltig produziert wurde. Das heißt, die Tiere nicht mit Importsoja gefüttert wurden. Denn die Sojaproduktion ist nach wie vor einer der stärksten Treiber von Entwaldung und somit auch von Zerstörung von Lebensräumen und letzten Endes auch vom Boden.
Gemeinsam mit der Landwirtschaft setzen Umweltorganisationen sich für den Bodenschutz ein. Worauf es dabei ankommt, schilderte Michael Berger vom WWF. Einst stoppte der Europäische Gerichtshof die umstrittenen Fellarbeiten in einem der letzten erhaltenen Urwälder Europas. Es geht um den Białowieża in Polen. Jan Palokat war erneut dort.
Proteste brachten den Białowieża-Wald im hintersten Osten Polens in die Weltpresse. Massive Fellarbeiten hatten den Urwald, der nur in kleinen Teilen ein besonders geschützter Nationalpark ist, zum Objekt des Streits Polens auch mit der EU-Kommission gemacht. Der Europäische Gerichtshof prüfte, ob das Land seine Verpflichtungen im Rahmen eines EU-Naturschutzprogramms erfüllt und verfügte schließlich den Stopp der Rodungen. Im April 2018 gab es die europäische Gerichtsentscheidung und tatsächlich fanden seither keine großen Fellarbeiten mehr statt. Aber das heißt nicht, dass hier nichts passiert. Augustin Mikosz gehört zur Freiwilligengruppe Camp für den Urwald, die auf einem kleinen Grundstück am Rande der Białowieża ihr Lager hat. Wir sind die ganze Zeit hier und beobachten die Situation und was passiert. Das Holzfällen, mit dem wir es heute zu tun haben, dient der Sicherheit und die Forstarbeiter halten sich daran. Aber natürlich gibt es auch kontroverse Situationen. Sicherheit heißt, dass entlang der Wanderwege gefällt wird, was sonst Spaziergänger erschlagen könnte, erklärt Jarosław Krawczyk von der regionalen Forstverwaltung. Aktuell werden nur wegen der Borkenkäfer abgestorbene Bäume entfernt, denn sie bedrohen die öffentliche Sicherheit. Mit eben dem Borkenkäfer hatte auch der damalige Umweltminister die deutlich ausgeweiteten Fellarbeiten begründet und dazu sogar auf Pressekonferenzen Gläser mit leibhaftigen Exemplaren präsentiert. Der Minister ist inzwischen verstorben und immer wieder kommen im polnischen Internet Meldungen auf, er habe doch Recht gehabt und der halbe Urwald sei kahl gefressen. Tatsächlich ist der Käfer, der seit Urzeiten im Wald zu Hause ist, noch da. Aber von Kahlfraß, davon kann man sich überzeugen, kann keine Rede sein. Krzysztof Czybor von Greenpeace erklärt, warum. Der Borkenkäfer kann in Wäldern ein Problem sein, die von Menschen für wirtschaftliche Zwecke gepflanzt wurden. Die Białowieża ist kein derartiger Wald, sondern größtenteils Naturwald oder ihm zumindest nahe. Und in solchen Wäldern ist der Borkenkäfer ein wichtiges Element des Ökosystems. Derzeit arbeitet die Forstverwaltung am neuen 10-Jahres-Plan der Waldwirtschaft, dessen Entstehung von Umweltgruppen genau verfolgt wird. Denn das Hin und Her um das Maß der Bewirtschaftung in den weniger geschützten Teilen des Białowieża-Waldes ist alt. Paradoxerweise brachte wohl erst die ausgeweitete Nutzung und dann ihr Verbot die Aufmerksamkeit, die dem Wald nun sogar eine besondere Ruhephase beschert. Die Trockenheit bedroht ihn. Sogar einige Umweltschützer befürworten Fällungen, etwa bei Strommasten, um Bränden vorzubeugen. Am liebsten freilich sehen sie, wenn der ganze Wald unter Naturschutz gestellt würde. Doch dafür gibt es keinen politischen Willen, Widerstand vor Ort und auch keinen gesamtgesellschaftlichen Druck in einem Land, in dem Umweltthemen eine noch immer eher untergeordnete Rolle spielen.
Die EU-weite Popularität hat dem Urwald im Osten Polens genutzt, aber nun setzt Trockenheit dem Ökosystem zu. Der nordkalifornische Stromversorger PG&E hat sich des Totschlags schuldig bekannt. Es geht um das verheerende Feuer, das im Jahr 2018 die Stadt Paradise zerstörte. Aus Los Angeles, Markus Schuler.
Unsere Anlagen haben das Feuer ausgelöst, sagte der Vorstandschef von PG&E, Bill Johnson, vor Gericht. Sein Unternehmen bekenne sich in allen 84 Fällen des unbeabsichtigten Totschlags für schuldig. Ein formelles Urteil soll am Donnerstag oder Freitag fallen. Haftstrafen wird es aber keine geben. Ursache für das verheerende Feuer im November 2018 war ein defekter Strommast. Starker Wind hatte die Flammen dann weiter ausgebreitet. Die Ortschaft Paradise nördlich von San Francisco wurde fast vollständig zerstört. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Stromerzeuger mit Betroffenen geeinigt und 25 Milliarden Dollar an Entschädigungen bezahlt. Diese gehen auch auf Brände in den Vorjahren zurück. PG&E ist mittlerweile insolvent und hat Schulden in Höhe von 50 Milliarden Dollar angehäuft. Jahrelange Misswirtschaft hat zu dem maroden Stromnetz geführt, das überwiegend oberirdisch verlegt ist.
Der Bericht von Markus Schuler. Deutschland ist der zweitgrößte Zuckerproduzent in der EU. Hauptanbaupflanze ist die Zuckerrübe. Aber deren Zukunft sei in Gefahr, zumindest in Deutschland, warnt die Agrarlobby und spricht sich für den breiteren Einsatz von Pestiziden aus. Aus Frankfurt, Mischa Erhardt.
Unter anderem niedrige Zuckerpreise bei gleichzeitig steigenden Kosten machen der Zuckerindustrie aktuell zu schaffen. Doch es gibt noch weitere Probleme.
Es gibt immer weniger Wirkstoffe, vor allem Insektizide und Beizen, die sind sehr wichtig. Dann natürlich die Zulassungssituation, die die Neueinführung von moderneren Wirkstoffen eigentlich verzögert. Und drittens gibt es eigentlich zu einem Konkurrenzungleichgewicht, da im Ausland über Ausnahmegenehmigungen durchaus liberaler für die Landwirte entschieden wird.
Sagt der Präsident des Industrieverbandes Agrar, Manfred Hudetz. Der Verband vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland, also von Unternehmen, die auch Pflanzenschutzmittel verkaufen. Die beklagen, dass international, aber auch innerhalb der EU, es Unterschiede bei der Zulassung von Insektiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln gibt. Zwar ist die Menge verarbeiteter Zuckerrüben gegenüber der Ernte im Vorjahr 2019 um knapp 10% gestiegen und die Zuckererzeugung lag in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Das aber könnte sich bald ändern, mahnt Manfred Hudetz.
Wir sehen jetzt schon viele Länder, dass eigentlich die Zuckerrübe gar nicht mehr produziert werden kann, dass sie weder die Insektizide haben, zum Teil auch keine Fungizide mehr. Und wenn sie dann keine wirtschaftliche Schädlingsbekämpfung mehr machen können, dann wird die Fläche zurückgehen.
Das zeige sich bereits an der Anzahl der Betriebe, die Zuckerrüben anbauen. Nach Angaben des Agrarchemieverbandes IVA ist deren Zahl um rund 20% geschrumpft in den vergangenen 10 Jahren. Deswegen fordern die Vertreter der Zucker- und Agrochemie Sonderzulassungen wie in anderen Ländern für Pestizide, wie beispielsweise Neonicotinoide. Die allerdings sind mindestens umstritten. 2013 hatte die EU-Kommission den Einsatz einiger dieser als bienenschädlich geltender Wirkstoffe in großem Umfang verboten. Der Europäische Gerichtshof hatte 2018 eine Klage der Agrochemieunternehmen Bayer und Syngenta abgewiesen und das Teilverbot bestätigt. Diese Verbote seien möglich, wenn Zweifel an ihrer Unschädlichkeit bestehen, urteilten die Richter. Eingesetzt dürfen diese im Freiland verbotenen Pestizide grundsätzlich nur in Gewächshäusern. Während Zucker- und Agrarindustrieverbände Ausnahmezulassungen für Deutschland fordern, möchten Umweltorganisationen den Einsatz von Neonicotinoiden ganz verbieten. Katrin Wenz vom Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND.
Bienen beispielsweise verlieren die Orientierung, Hummeln beispielsweise den Geruchssinn. Das greift massiv in das Ökosystem ein und hat auch eine Auswirkung eben auf das Insektensterben.
Statt den Einsatz von Neonicotinoiden und anderen Pestiziden auszuweiten, fordern Umweltschützerinnen und Umweltschützer, vom industriellen und großflächigen Anbau auf den Feldern und von Monokulturen abzukommen.
Gerade der Ökolandbau macht es ja vor, eine vielgliedrige Fruchtfolge, das heißt häufige Fruchtwechsel, auch über Jahre, das ist absolut sinnvoll, weil Schädlinge sich dann gar nicht erst ausbreiten können. Andere Aspekte spielen auch noch eine Rolle, Feldränder beispielsweise, damit eben Nützlinge, also die Insekten, die eben Schädlinge auch auf natürliche Art und Weise bekämpfen, dann eben auch einen Lebensraum haben. Haben wir aber weiterhin diese riesigen Monokulturen und diese geringen Fruchtfolgen, dann haben wir eben die Herausforderung, dass Schädlinge sich sehr stark ausbreiten können und eben dann chemisch bekämpft werden müssen.
Katrin Wenz vom BUND zum Abschluss des Berichts von Mischa Erhardt. Fast 70 Jahre alt ist das Wohneigentumsgesetz. Es schuf nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, ein Gebäude in mehrere Wohnungen aufzuteilen und die als Eigentum zu verkaufen. Inzwischen existieren gut 9 Millionen Eigentumswohnungen. Nun soll das Gesetz reformiert werden. Die Pläne der Koalition werden allerdings nicht eben mit Begeisterung aufgenommen. Das Gesetz war bereits in erster Lesung im Bundestag. Anschließend gab es eine Anhörung und die Liste der Kritikpunkte ist immer noch lang, berichtet Panayotis Gavrilis.
Das Wohnungseigentumsrecht soll moderner werden, mehr Klimaschutz ermöglichen und für weniger Streit bei Eigentümergemeinschaften sorgen. Denn es kommt nicht selten vor, dass wichtige Umbaumaßnahmen scheitern, weil wenige in einer Eigentümergemeinschaft Vorhaben blockieren. Das soll sich nun ändern. EigentümerInnen sollen einfacher bauliche Veränderungen vornehmen können, wenn es zum Beispiel um einen barrierefreien Zugang geht oder um eine private Ladesäule fürs E-Auto. Hierfür ist nicht mehr die Zustimmung aller Wohnungseigentümer notwendig, sagt der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner.
Bei dem Treppenlift oder bei der Ladesäule, Solaranlagen oder Einbruchsschutz, da wollen wir Regelungen, die es ermöglichen, auch wenn nicht alle Wohnungseigentümer zustimmen, dass diese durchgeführt werden können. Da sind wir der Meinung, dass dann ganz genau einem Wohnungseigentümer oder mehreren Wohnungseigentümern zugeteilt werden kann. Die sollen diese Maßnahmen auch bekommen, allerdings dann auf eigene Kosten.
Dabei ist es laut Gesetzentwurf egal, wie viele Personen bei einer Eigentümerversammlung anwesend sind. Sie ist immer beschlussfähig und eine einfache Mehrheit reicht, um Entscheidungen zu treffen. Durch das geplante Gesetz soll erstmalig auch die Online-Teilnahme möglich sein. Bisher ist es so, um Beschlüsse bei Versammlungen überhaupt zu fassen, muss die Hälfte der Eigentümerinnen und Eigentümer erscheinen. Gabriele Heinrich, Vorstand des Verbraucherschutzverbandes Wohnen im Eigentum, kritisiert den Wegfall dieses bisherigen Quorums.
Wenn jetzt eine wichtige bauliche Maßnahme nur noch mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden kann, dann könnte es theoretisch dazu führen, dass in einer Eigentümerversammlung von einer Wohnungseigentümergemeinschaft von 100 Wohnungen vielleicht nur 3 Leute vertreten sind und davon 2 Leute dann für diese Maßnahme stimmen und damit die beschlossen ist.
Sie befürchtet, dass Menschen verdrängt werden könnten, wenn eine kleine Gruppe über teure Umbaumaßnahmen entscheide. Am Ende müssten aber alle den Umbau bezahlen, auch die, die nur über eine geringe Rente verfügten, so Heinrich weiter.
Die vielleicht auch kaum oder gar nicht mehr zu Eigentümerversammlungen gehen, weil sie das Ganze nicht verstehen oder weil sie das Ganze zu sehr belastet und die dann solche Beschlüsse gar nicht mitbekommen und die dann auch es nicht schaffen, dagegen gerichtlich vorzugehen.
Dabei zeigt sich auch an einem weiteren Punkt der Unmut der Eigentümerinnen und Eigentümer, nämlich bei der zukünftigen Rolle der Hausverwalter und Hausverwalterinnen. Sie kriegen mehr Handlungsspielräume, können Entscheidungen treffen, Verträge mit Handwerkern abschließen, auch ohne die Zustimmung der Wohnungseigentümer.
Wir wollen nicht Eigentümerrechte entwerten. Wir wollen aber, dass Wohnungseigentümergemeinschaften handlungsfähiger werden. Wir wollen den Modernisierungsstau auflösen. Und dazu brauchen wir kompetente Verwalter. Wir brauchen dazu auch starke Verwalter, die auch tatsächlich effektiv und handlungsfähig agieren können.
So der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jan-Marco Lutschak. Mehr Befugnisse, mehr Macht für VerwalterInnen, das geht Gabriele Heinrich vom Verband Wohnen im Eigentum zu weit.
Diese Außenvertretungsmacht, dass eben Verwalter Aufträge und Verträge eigenständig vergeben kann und die Wohnungseigentümergemeinschaft immer dafür haften muss im ersten Schritt, das ist eigentlich aus unserer Sicht ein No-Go. Das darf eigentlich nicht sein.
Laut Gesetzentwurf können Eigentümerinnen und Eigentümer sich zukünftig aber auch einfacher, ohne wichtigen Grund, von Hausverwaltungen trennen. Ebenfalls neu, VerwalterInnen müssen jedes Jahr einen Vermögensbericht anfertigen. Ferner wird diskutiert, ob sie auch einen Sachkundenachweis erbringen müssen. Denn bisher sind die Hürden niedrig, um als Hausverwalterin oder Hausverwalter arbeiten zu können. Ein Qualifikationsnachweis werde kaum etwas bringen, sagt hingegen Heinrich.
Wenn die SPD will und die CDU auch will, dass weiterhin breite Teile der Bevölkerung Wohnungseigentum behalten und erhalten und sich leisten können, dann muss wesentlich dieses Gesetz nachgebessert werden.
Die Regierungsparteien stehen unter Druck. Sie wollen die EigentümerInnen nicht verprellen und bremsen dabei ihr eigenes Vorhaben. Das Gesetz sollte ursprünglich noch vor der Sommerpause im Eiltempo durch den Bundestag. Jetzt heißt es, man wolle sich Zeit nehmen und bis Herbst nachbessern.
Panayotis Gavrilis zur geplanten Reform des Wohneigentumsgesetzes, die auf viel Kritik stößt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Leinwand, Projektor und Dias, das war einmal. Inzwischen haben digitale Aufnahmen den Fotoklassiker abgelöst. Wer die Familien- und Ferien-Dias aus der Vergangenheit retten will, sollte sie digitalisieren. Wie das geht, schildert Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Die Fotografie funktioniert heute ausschließlich digital mit einem Smartphone oder einer Kamera. Viele Menschen, die schon länger fotografieren, haben vor einigen Jahren noch Dias gemacht. Dazu gehörte dann zwangsläufig der Dia-Abend für Familie und Freunde mit den Aufnahmen aus dem letzten Urlaub. Damit die Ergebnisse von allen bestaunt werden konnten, wurden sie mit einem Projektor projiziert. Andreas Weiß ist Fotograf. In seinem Keller lagern noch viele hundert gerahmte Dias.
Also ich habe gern mit Diafilm fotografiert oder auf Diafilm fotografiert, weil man verhältnismäßig schnell qualitativ hochwertigstes Filmmaterial und Bildmaterial erzeugen konnte. Gefühlt würde ich sagen, so um die Jahrtausendwende 2002, 2004 war dann irgendwie Schluss mit dem Diafilm, weil die Qualität der Digitalkameras doch so entsprechend gut wurde, dass sie auf jeden Fall konkurrenzfähig waren, was die Bildqualität anbelangte.
Damit die Aufnahmen nicht verloren gehen, müssen sie gut gelagert werden. Peter Nonhoff-Abs ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT und kennt die verschiedenen Möglichkeiten, die alten Aufnahmen zu retten.
Ja, allgemein sagt man, dass so Dias nach 15 bis 20 Jahren anfangen, sich zu verfärben oder andere Erscheinungen, unerwünschte Erscheinungen zu entwickeln. Typischer Farbstich ist zum Beispiel, dass sie sich dann rot verfärben, so ins Rötliche gehen oder dass so eingeglaste Dias, also mit Glasrahmen, dass sich da unter der Glasschicht oder zwischen Glas und Film schwarze Flecken bilden, so kleine schwarze Flecken, das sind dann Pilze, die da wachsen.
Wie lange Dias halten, hängt von der Lagerung ab. Wenn es im Keller feucht ist, dann reduziert das die Haltbarkeit. Kühl und trocken sollte es schon sein. Doch damit die Aufnahmen auch lange erhalten bleiben, führt an einer Digitalisierung kein Weg vorbei. Die Möglichkeiten sind dabei sehr unterschiedlich.
Wer sich das einfach machen will, wirft die Dias in einen Umschlag und schickt die zu einem Scandienstleister. Der digitalisiert die dann mit unterschiedlichen Methoden und dann zahlt man hinterher pro Dia halt eine Gebühr. Das fängt bei 20 Cent ungefähr an pro Dia. Die haben dann auch oft Staffelpreise. Also wenn man dann gleich 1000 Dias hinschickt, dann kann man sie auch schon mal für 10 Cent kriegen oder noch günstiger. Es geht aber auch teurer.
Die Umwandlung kann jeder aber auch selber mit einem speziellen Filmscanner durchführen. Günstige Geräte gibt es schon für unter 100 Euro. Die Scanner arbeiten wie eine günstige Digitalkamera. Die preiswerten Geräte haben zwar eine hohe Auflösung, aber die Ergebnisse eignen sich nicht für hochwertige Ausdrucke. Dia- oder Filmscanner für 300 bis 400 Euro leisten da schon mehr. Sie sind in der Lage, dunkle Bildbereiche gut aufzulösen und helle Streifen entsprechend darzustellen. Allerdings ist jede Digitalisierung mit viel Arbeit verbunden. Andreas Weiß.
Eine Digitalisierung grundsätzlich ist möglich. Allerdings bleibt einem nicht erspart, wenn man denn nicht vollständig und durchgängig all seine Dias digitalisieren möchte, vorher doch eine Auswahl zu treffen. Man muss faktisch alle Bilder einmal durchschauen und quasi nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, schon eine Auswahl treffen der Bilder, die man denn dann digitalisieren möchte. Der zeitliche Aufwand ist schon relativ enorm.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. 21.000 Tonnen ausgelaufener Diesel, Ausnahmezustand am Nordpolarmeer. Der riesige Ölteppich auf den Gewässern ist für die Natur im hohen Norden Russlands eine Katastrophe beispiellosen Ausmaßes. Die Flüssigkeit hat sich in zwei Flüssen ausgebreitet und ist inzwischen auch in einen Süßwasserspeicher, einen 70 Kilometer langen See, geflossen. Um den wegen der Corona-Pandemie notwendigen Nachtragshaushalt geht es in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.